Theoquest – auf der Suche nach dem Glauben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Theoquest, dem Podcast auf der Suche nach dem Glauben. Wir werden uns heute einem sehr spannenden Thema widmen. Und wer ist wir? Eine berechtigte Frage an dieser Stelle. Das ist auf der einen Seite mir gegenüber sitzend.
Also Mikrofon 1 ist Elaine Rudolfi, Theologin und Seelsorgerin.
Und Mikrofon 2, das bin dann ich, Markus Bartelt, der Host von diesem Podcast. Wir suchen ja den Glauben und wir haben ja so ein Bild, glaube ich, wenn wir jetzt über die katholische Kirche oder die christliche Kirche denken, so ein Bild von Jesus, dem Leben und Wirken von Jesus. Und dann hatten wir die Jünger und die sind dann losgezogen. Und so mein Bild ist verknüpft auch mit den Bildern aus diesen alten Sandalenfilmen, die ich als Kind immer gern geguckt habe. So Ben Hur, Quo Vadis, das Gewand, die so immer im Nachmittagsprogramm liefen. Und das sind immer so verfolgte Christen im alten Rom. Nero hinter ihnen her, ja, sich verstecken in den Katakomben, geheime Zeichen machen und so etwas. Also genau. Also für mich ist das Bild vom Christentum und der Verbreitung des Christentums ganz stark geprägt mit Rom, dem alten Rom und allem, was dort passierte.
Ja.
Aber so ganz genau betrachtet stimmt das ja nicht nur, weil...
Das stimmt fast so gar nicht.
Stimmt ja gar nicht. Wunder. Weil Christentum hat sich ja nicht nur in eine Richtung verbreitet, also Richtung Rom war nur das eine, sondern es ging ja auch in Richtung Osten und in Richtung Süden. Das würde ich ganz gerne heute ein bisschen mit Ihnen besprechen. Wie hat sich denn das Christentum eigentlich wirklich verbreitet?
Als erster Verbreitungsort jetzt mal von rund um Jerusalem weg ist natürlich Asia Minor, also diese römische Provinz, die heutzutage die Türkei ist. Bis rüber nach heutiges Griechenland, nämlich Philippi. Also davon haben wir im Neuen Testament sozusagen Spuren, weil Paulus ist ja derjenige, der diese Verbreitung des Glaubens an Jesus Christus unter Nichtjuden vorangetrieben hat. Das ist ja sozusagen sein Spezifikum. Während Petrus und der Herrenbruder Jakobus und so weiter, die saßen ja in Jerusalem und haben sich um die sich langsam, naja, zu deren Zeit noch nicht, aber dann später sich langsam aus dem Judentum hinaus entwickelnden Gemeinden der Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu Christi gekümmert. Aber wir haben immer schon auch nicht im Neuen Testament aufzufinden, aber dann legendarisch belegt, dass alle Apostel natürlich auf Tour gegangen sind. Also wir haben das heute noch in Orten wie Santiago de Compostela. Jakobus war da im Zweifelsfalle nicht, aber diese Idee, dass alle Apostel sich auf den Weg gemacht haben und unterschiedlich unterwegs waren, das ist de facto auch sozusagen eine Erklärung für die breite Verbreitung der Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu. Also es gibt ja dann in der Kirchengeschichte einfach große Zentren. Man nennt das später die fünf Patriarchate, also Antiochia, Jerusalem, Alexandria, Byzanz, also Konstantinopel und Rom. Und wir haben natürlich auch solche Legenden wie die Legende von Thomas, die dann bis rüber nach Indien geht. Und ja, da haben wir sehr alte christliche Kirchen, genauso wie wir in Georgien zum Beispiel sehr alte christliche Kirchen haben. Und im Gebiet von Äthiopien haben wir sehr alte christliche Kirchen. Das ist natürlich nicht erstes oder zweites Jahrhundert, aber drittes und viertes Jahrhundert, ne? Also erstes, zweites Jahrhundert ist so plus minus Kleinasien. Und ja, das sind natürlich christliche Kirchen mit ihren ganz eigenen Traditionen. Also das, was wir in Deutschland Katholiken nennen, ist ja nur eine Farbe von Christsein. Und wir haben ja sehr, sehr viele Farben von Christsein. Also heutzutage nennen wir das die altorientalischen Kirchen und wir nennen das die byzantinischen Kirchen. Und das ist natürlich sozusagen eine Sichtweise aus der Perspektive der römisch-katholischen Kirche, die dann sagt, ja, dann und dann haben sich die und die getrennt und dann haben sich die und die getrennt über die und die theologische Streitfrage. Aber diese Kirchen aus sich heraus sagen ja, ganz oft, ne? Wir sind Apostelkirchen, also nehmen wir die Kopten, die sagen, wir sind von Markus gegründet. Also kein Apostel, aber ein Evangelist, aber ja, also so aus der ganz frühen Set von Menschen, die sich aufgemacht haben, die Botschaft Jesu Christi zu verbreiten.
Gab es dann da eben unterschiedliche Inhalte oder haben die Inhalte sich ein bisschen gewandelt, bevor sie dann niedergeschrieben worden sind? Also im ersten Step, dass man viel orale Kultur hatte, weitererzählt wurde.
Ja, orale Kultur hatte man natürlich, aber ich sage jetzt mal so plus minus, die Schriften des Neuen Testaments sind so plus minus um 130 fertig. Also um 130, wir haben ja auch schon mal über Kanongeschichte gesprochen, Nummer weiß ich nicht mehr, aber gibt's, guckt, wo der Podcast ist. Also um 130 gibt es im Prinzip einen festen Set an Texten, die wir heutzutage als Neues Testament bezeichnen. Und es gibt andere Sachen von Briefen von frühen Presbytern und von frühen Episkopen, also Aufsehern über einen regionalen Zusammenschluss von Christen. Ich mag das Wort Bischof auch nicht benutzen, weil das bei uns so stark konnotiert ist. Die auch schon geschrieben haben, aber es dann einfach nicht mehr im Neuen Testament gelandet ist. Und nein, also es ist nicht so sehr, dass es da unterschiedliche Glaubenstexte gab, eine unterschiedliche Bibel gab oder so, sondern eher die Frage, worauf wurde Wert gelegt? Also was wurde mehr gelesen und was wurde weniger gelesen? Und das ist dann immer ganz stark vom kulturellen Kontext abhängig gewesen, ne?
Wie wichtig waren denn bei der Verbreitung in die Gebiete, die du gerade genannt hast, bis nach Indien hin, die Errungenschaften der Römer, des Römischen Reiches, also befestigte Straßen, Handelswege, Handelsrouten?
Genau, ne? Also bis soweit das Römische Reich reichte, hatte man es natürlich leicht, weil da war Infrastruktur da. Aber es hat ja nicht gehindert, ne? Äthiopien hat nie zum Römischen Reich gehört und trotzdem hat sich das Christentum bis dahin durchgearbeitet und hat auch sehr früh sehr fest Wurzel geschlagen. Ja, es hat natürlich immer was mit Handelsrouten zu tun. Ne? Also es muss immer schon, aber das ist wie heute. Also wenn ich ein Päckchen von A nach B kriegen will, muss es da Flughäfen geben. Ja, wenn es da keine Flughäfen gibt, dann dauert das. Also ja, das hat sich immer schon an den Bewegungslinien von Waren und Menschen orientiert. Das ist völlig klar. Ne?
Aber trotzdem hat es ja Petrus und später auch Paulus nach Rom gezogen.
Ja, gezogen nicht. Die haben sich das ja nicht ausgesucht. Weder der eine noch der andere. Also, naja, gut, Paulus hat es sich in dem Sinne ausgesucht, dass er gesagt hat, ich habe römisches Bürgerrecht. Ich will hier nicht in Judäa irgendwie verurteilt werden. Ja. Ich habe ein Recht, nach Rom zu gehen. Während bei Petrus war das ja völlig unfreiwillig. Ja.
War da nicht auch der Gedanke dahinter, Rom ist die Macht, ist die Schaltzentrale und wenn wir in Rom Fuß fassen können, dann...
Nein, das war so nicht. Also das ist andersrum gelaufen. Ne? Also ja, Rom hatte eine frühe Christengemeinde, hatte auch schon eine Christengemeinde, also Nachfolger und Nachfolgerin von Jesus, bevor Paulus da eingetruddelt ist. Ne? Aber das war jetzt nicht mächtiger oder größer oder einflussreicher als andere Gemeinden auch. Ne? Also wirklich einflussreich, vor allem weil sie Jerusalem unterstützt haben, waren erstmal die Gemeinden in Asia Minor, also in der heutigen Türkei.
Antiochia spielte dabei, glaube ich, eine ganz tragende Rolle am Anfang.
Ja, auch.
Also soweit ich weiß, ist da der Begriff Christen entstanden für...
Ja, genau. Also, aber das ist ja, in der Zeit war das ja nicht wichtig, sondern das ist ja immer erst später wichtig geworden, als man angefangen hat, auseinander zu sortieren. Ja, am Anfang waren es einfach die Menschen des Wegs.
Es war ja durchaus noch ein Drehkreuz. Und
ja, natürlich, ne? Aber jetzt auch noch nicht. Also, dass man da die Menschen zuerst Christen genannt hat, wissen wir ja auch aus dem Neuen Testament eben. Ne? Während ich sage jetzt mal, das, was ich eben angerissen habe, als diese fünf sogenannten Patriarchate, das ist deutlich später. Zu dem Zeitpunkt, da war Antiochia nicht bedeutender als Kolosse oder sonst wer. Mhm. Mhm. Na, also das ist erst im Nachhinein so nach dem Motto, ah, da war das. Ja, nee, aber das hat jetzt erstmal, also für die Struktur im zweiten Jahrhundert, erstes, zweites Jahrhundert nicht so viel zu tun. Später hat sich das eben herauskristallisiert, dass diese sogenannten fünf Großen, die ich eben schon genannt habe, zu sogenannten Patriarchaten wurden. Also die hatten halt eine Region im Blick. Mhm. Na, also die Bischöfe, die da angesiedelt waren, die waren dann auch nicht wichtiger als der Bischof in Kolosse oder so. Aber das sind halt Handelszentren gewesen und denen ist dann eine gewisse Funktion zugewachsen. Und das hat sich dann natürlich später verfestigt, weil sich dann da spannende Theologen angesiedelt haben und so weiter.
Alexandria war damals schon eine Stadt des Wissens gewesen.
Ja, natürlich.
Und auch der Diskussion. Und da kam das Neue mit dem Christentum. Aber ich glaube,
das kam ja in eine ganz große jüdische Gemeinde da. Ne?
Ja, also das ist ja dann auf einen sehr fruchtbaren Boden auf jeden Fall gefallen und wurde als neue Denkrichtung oder neue Glaubensrichtung aufgenommen und diskutiert. Ja. Also war Alexandria ein Stück weit ein Gedankenturbo?
Auf jeden Fall, ja, klar. Also auch ein wichtiger Ort theologischer Entwicklung später schlicht und ergreifend. Wir haben im frühen Christentum so zwei ganz große Funktionsmodi, sag ich jetzt mal. Also der jüdische Funktionsmodus, der ist ganz, ganz schnell in den Hintergrund getreten. Und dann gab es sozusagen die zwei großen Funktionsmodi, der griechische und der lateinische sozusagen. Also, und die unterscheiden sich. Also deswegen unterscheiden sich auch relativ flott das Patriarchat von Rom von den anderen vier Patriarchaten, die alle im griechischsprachigen Bereich lagen. Und wenn man das charakterisieren will, dann sehr verkürzt kann man sagen, Rom ist sozusagen der juristische Pol und die anderen vier Patriarchate sind der poetische Pol.
Das ist sehr schön.
Ja, die ganzen frühen Hymnen, die wir in der Liturgie haben, und Gott, das ist nochmal ein anderes theologiegeschichtliches Thema, davon haben nur ganz wenige überlebt, weil sie in diesen Strudel des Juristischen geraten sind und dann abgeschafft wurden. Also die ältesten Hymnen, die wir noch haben, ist das Te Deum und das Gloria. Und die kommen beide aus diesem griechischsprachigen Bereich. Weil die Art und Weise, da Theologie zu treiben, war mehr poetisch als juristisch. Aber deswegen hat sich Rom dann auch zu einer Art, ich nenne es mal Schiedsrichterposition, entwickelt. Also wenn die vier anderen Patriarchate theologisch Knatsch hatten oder theologische Unsicherheiten hatten, dann hat man sozusagen nach Rom geschickt, natürlich mit der Begründung Petrus und Paulus und so weiter, aber vor allem aufgrund des Funktionsmodus dieser Kirche von Rom, die einfach ganz stark so da die lateinische Rechtskultur aufgesogen hat. Und wenn man einen theologischen Knatsch hatte, dann hat man halt nach Rom geschickt und hat gesagt, friemelt uns das doch mal auseinander.
Also dazu war Rom dann gut.
Dazu war Rom dann gut und ich sage jetzt mal, also ich glaube, das ist heute noch eine wahnsinnig große Versuchung, Ambiguitäten aufzuklären und nicht in der Schwebe zu halten, ist eine durchgehende Versuchung. Und das hat Rom immer gerne und effektiv auch getan. Die spannende Frage ist jetzt, was haben wir verloren? Dadurch, dass wir so sehr als Kirche, also als lateinische Kirche, also als Patriarchat von Rom, so sehr in Richtung Verrechtlichung des Glaubens gegangen ist. Also alle anderen Patriarchate hatten das nicht, die haben natürlich auch Rechtsvorstellungen gehabt, aber die haben das nicht in dem Maße gehabt. Die sind alle sehr viel bildreicher, poetischer und in vielen theologischen Fragen auch also nicht unentschieden, aber interpretationsoffener unterwegs gewesen. Also wir sehen das heute noch an den byzantinischen Kirchen, also um das mal am Beispiel der Sakramente klar zu machen. Die lateinische Kirche hat immer versucht, ganz, ganz, ganz präzise dann irgendwann im Laufe ihrer Geschichte zu definieren. Was ist ein Sakrament? Wann ist es gültig? Wie funktioniert das? Welche Materie brauchen wir? Welche Worte brauchen wir? Welche Handbewegung darf man nicht machen, damit das nicht mehr gültig ist? Also wir haben so ein ganz stark verrechtliches Verständnis von Sakramenten in der lateinischen Kirche, später dann römisch-katholische Kirche. Während die Ostkirchen allesamt das sehr viel leichter offen halten. Die sagen, das ist Mysterion. Also wir haben eine biblische Anweisung, also nehmt und esst. Und wir haben eine hymnische und liturgische Tradition darum, die sich entwickelt hat. Aber ich muss nicht erklären, wie Jesus in der Eucharistie zum Beispiel gegenwärtig ist. Die lateinische Kirche hat immer dieses Bedürfnis gehabt, das bis ins Letzte zu erklären. Wir haben ja schon mal über Transsubstantiation geredet.
Ja, aber das ist ja ganz spannend. Also die unterschiedlichen Entwicklungen. Kann man denn sagen, weil Augustinus und viele andere kamen ja eher aus dem asiatischen Bereich und aus dem
Augustinus nicht. Nö. Karthago ist ganz klar lateinisch.
Ja gut, ja, aber es jetzt von der Landkarte her betrachtet.
Nee, eben nicht.
Ah, okay, also gut. Es gehörte zum Römischen Reich dazu, war aber in Nordafrika.
Genau.
Aber haben die Kirchendenker im asiatischen und nordafrikanischen Bereich das Denken vielleicht stärker geprägt, oder das ist das westliche Denken, und es wurde dann hier nur in eine starre Form gegossen?
Nee, eben gerade nicht, ne? Also wir haben ja so die ganz klassischen lateinischen Denker, also Augustinus oder Ambrosius oder sonst was, ne? Während Athanasius, der ganz klar zu diesem griechischen Bereich gehört, der ist ja nicht rezipiert worden im späteren Westen, sag ich jetzt mal salopp. Ne? Das kann man sich auch nicht momentan vorstellen. Also wir sagen immer, 1055 hat sich die Ostkirche von der Westkirche getrennt. Das stimmt aber schlicht und ergreifend nicht. Zum einen haben diese Auseinanderentwicklungen schon Jahrhunderte vorher angefangen, auch weil man sich kulturell gar nicht mehr so verstanden hat. Ne? Und sie sind aber auch später noch weitergegangen. Also in der Kunst kann man das sehen. In der Kunst geht das zum Beispiel erst ab dem 12. Beginn 13. Jahrhundert auseinander. Bis dahin war der Kunstkanon auch so, dass er nichts erklären wollte, sondern Menschen in ein Gottesgeheimnis hineinziehen, im Westen wie im Osten. Im Osten ist das so geblieben, deswegen gibt es da Ikonen, die keine Darstellung von etwas, wie es ist, sondern von etwas, wie es geglaubt wird. Während wir im Westen zu immer realistischeren Darstellungen gekommen sind, bis hin, also extrem, ja, Mel Gibson und The Passion. Also so präzis wie möglich, die sprechen alle irgendeine Form von Hebräisch oder Aramäisch oder so.
Also ganz unterschiedlicher Sichtweise, das heißt...
Ja, eine ganz unterschiedliche Entwicklung auch einfach.
Das heißt, wir haben den Kern in Jerusalem, dann
genau, richtig,
ist
klar.
Quasi strahlenförmig in die...
Ja, erstmal nach Asia Minor, ne? Also erstmal dahin und dann Richtung Alexandria und...
Und überall passierte etwas und die Kulturen veränderten sich und damit kam es dann zum Bruch in die Ostkirche.
Ja, also das würde ich einfach nicht nehmen. Das ist einfach eine sehr schleichende Auseinanderentwicklung.
Ja,
ne?
Ja, aber sie wurde ja irgendwann mal manifestiert. Also
ne? Also man sagt immer 1055 und Humberta Silvercandida und so weiter. Aber das ist nur ein kleiner Moment in einer Entwicklung, die schon angefangen hat länger. Und ich meine, die letzten Unionsgespräche waren Konzil von Florenz, 15. Jahrhundert oder so. Und...
manche sagen auch mit Konstantinopel, also dass Konstantin umgezogen ist, das war ja deutlich vorher.
Genau, richtig.
Ging es ja auch schon los 330 oder irgendwie sowas. Ne?
Ja, also in Kirche sind Brüche nie an einem Tag oder so, meistens noch nicht mal in einem Jahrzehnt. Ja, sondern das sind Auseinanderentwicklungen einfach mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Und ich glaube auch, dass man Schwerpunktsetzungen nicht gegeneinander ausspielen sollte. Also so eine ganz spannende Sache ist, die ist auch noch relativ jung. Also die römisch-katholische Kirche hat sich ja zur Buntheit der Kirchen und zu deren Existenzberechtigung ja auch erst im Zweiten Vatikanischen Konzil so richtig durchringen können. Und danach gingen natürlich ganz viele interkonfessionelle Dialoge los. Also ein bisschen auch schon vorher und so weiter, aber auch mit den orthodoxen und mit den altorientalischen Kirchen. Und es ist noch gar nicht so lange her, also im Blick auf Kirchgeschichte, 40 Jahre sind das jetzt bestimmt auch schon, wo man eine altorientalische Anaphora anerkannt hat. Also Anaphora ist das griechische Wort für das, was wir im Deutschen als Hochgebet bezeichnen. Und da gibt es eine Anaphora, die heißt die von Adai und Marai. Das ist ein Hochgebet ohne Wandlungsworte. Und wir in der lateinischen Kirche haben das ja so präzise untersucht, dass wir ganz genau wissen, wann Brot und Wein in Leib und Blut Christi gewandelt werden. Nämlich immer dann, wenn der Messdiener mit dem Glöckchen klingelt oder die Messdienerin. Sind also auf einen ganz präzisen Moment fokussiert. Und natürlich hat auch die lateinische Westkirche immer gewusst, dass das gesamte Hochgebet konsekratorisch, also wandelnd ist. Aber dieses theologische Wissen, was da im Hinterstübchen noch da ist, aber was über, ich sage jetzt mal, diese Präzisierungswünsche völlig in Vergessenheit geraten ist, ploppt dann wieder auf, wenn man im Sinne von interkonfessionellen Gesprächen in der Lage ist zu sagen, dieses Hochgebet hat das gar nicht und trotzdem ist es ein gültiges Hochgebet, bei dem die Gaben von Brot und Wein gewandelt werden. Ne? Also wir brauchen da, also wir als Lateiner brauchen da ja auch unsere Schwesterkirchen, um uns auch nochmal zu zeigen, was uns im Laufe unserer Entwicklung verloren gegangen ist. Ne? Also ich würde sagen, die anderen Kirchen brauchen uns genauso, aber
Wo geht die Reise hin, deiner Meinung nach? Wie wird es weitergehen?
Aktuell kann ich da keine Prognose geben, weil ich sage jetzt mal, die große Begeisterung für diese interkonfessionellen Gespräche bezüglich Dogmatik oder bezüglich Entscheidung einer Kirche, die Begeisterung ist natürlich vor, mit und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil groß gewesen. Aber die Generationen, die das wirklich interessiert hat und die auch diese gute Balance zu halten wussten zwischen wir müssen theologisch dran arbeiten, aber wir müssen es auch leben. Die Generation ist tot und ich würde jetzt platt sagen, wir haben mittlerweile gar nicht mehr genug Menschen, die diese Unterschiede kennen, wahrnehmen und dann sozusagen nicht vom Pferd fallen auf der einen oder anderen Seite. Ne? Auf der einen Seite vom Pferd fallen heißt, danke wahrgenommen, ihr seid Heretiker, wir machen weiter so in unserer Blase. Die andere Seite vom Pferd fallen ist, wir sind doch alle gleich und ist doch völlig wurscht, lasst uns einfach zusammen machen. Also die Menschen, die bereit sind, diese Spannung mit der entsprechenden Ausbildung und dem entsprechenden Wissen, diese Spannung zwischen diesen zwei Seiten vom Pferd fallen zu halten und die fruchtbar voranzubringen, die haben wir fast nicht mehr. Deswegen wage ich da überhaupt keine Prognose.
Dann lassen wir uns überraschen.
Ja.
Oh Gott. Und schauen, was kommen wird.
Also ich kann nur sagen, man sollte neugierig auf unsere Geschwisterkirchen sein, was die an Schätzen haben einfach, was uns im Laufe unserer Geschichte verschütt gegangen ist.
Wunderbar, sehr schönes Schlusswort. Elaine, vielen Dank, war ein super spannender Einblick in die Entwicklung der Kirchen und was wir mitnehmen, was wir verloren haben, wie wir unseren Blick weiten sollten. Das war's dann auch schon wieder für heute.
Wunderbar.
Wir hören uns dann demnächst wieder mit der nächsten Folge und auch da werden wir wieder ein spannendes Thema präsentieren.
Ja, ich bin schon ganz gespannt, womit du rausrückst. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
TheoQuest – auf der Suche nach dem Glauben.